Guten Abend, ich freue mich auf diesen zweiten Abend und bevor wir anfangen, eine kurze Zusammenfassung des gestrigen Abends. Ich habe versucht aufzuzeigen, dass der Mensch eine Struktur hat, das heißt, dass er besteht aus Körper und aus Geist und dass es eine Stelle gibt, wo die zwei ineinander oder sich treffen. Und dann gibt es einen Platz, wo die miteinander zusammenarbeiten, wo die Information verarbeitet wird. So ähnlich wie das beim Computer ist, die Software und Hardware, die ist so in der Festplatte und im Arbeitsspeicher und die Software und das Programm liest dann die Dinge und interpretiert die Information. Die Ursachen der meisten Krankheiten, die wir im Körper finden, sind aufgrund eines Fehldenkens des Menschen. Und das deshalb, weil der Geist den ganzen Menschen lenkt. Ich wollte gestern Abend das beweisen mit dem Bild des Baumes, dass ein Baum sich von sich aus nicht bewegen kann. Er kann seine Äste nicht bewegen, er kann seine Blätter nicht bewegen. Der Baum, seine Äste werden bewegt durch den Wind. Und wir hatten keinen Widerspruch, dass irgendjemand hier gesagt hätte, nein, das kann nicht sein, der Baum kann seine Blätter auch selber bewegen. Und das wird auch niemand je sagen können, der ein bisschen Verstand hat. Ich denke, dass jeder Mensch weiß, dass per Gesetz die Äste des Baumes nicht auf die Idee kommen, sich zu bewegen. Das ist völlig unmöglich. Sondern es muss ein Wind sie bewegen. Und ich habe versucht zu zeigen, dass die Hirnrinde, das ist der Ort, woher wir gesteuert werden, in unserem Gehirn bewegt wird von einem Wind oder von einem Geist. Und das ist unser eigener Geist, mit dem wir denken. Und während der Körper dem Irrtum nicht unterlegen ist, ist aber der Geist dem Irrtum unterlegen. Ja? Eine Zelle kann nicht fehlfunktionieren von sich aus. Sie muss dazu gebracht werden, dass sie fehlfunktioniert. Und der Geist aber, der macht es von sich aus. Das heißt, der Geist muss immer denken, er muss seine Entscheidungen immer selber treffen und er kann sich täuschen. Und für mich ist die Krankheit des Körpers in den Fällen, wo sie vom Geist kommt, eine Folge der Täuschung des Geistes. Das heißt, der Geist denkt etwas, was nicht richtig ist in Bezug zum Körper. Und wir haben gestern gesehen, dass Gedanken sind Befehle für die Zellen, weil sie elektrische Energie erzeugen im Gehirn und damit wird es auf den ganzen Körper übertragen. Die Zellen werden gesteuert vom Geist und der Geist produziert die Elektrizität durchs Denken, dadurch sind Gedanken Befehle. Ja? Und der Körper ist das Opfer, er ist nicht der Täter. Ja, unsere Krankheit ist nur Folge in 9 von 10 Fällen oder in 90% der Fälle eines fehlgelenkten Geistes. Und da es ja mein Geist ist, der fehlgelenkt ist, kann man nur durch Belehrung diesen Geist ihm sagen, dass er wieder richtig denkt. Ja, das heißt, meine Aufgabe als Arzt ist nichts anderes als die Aufgabe eines Lehrers, weil ich kann für den Patienten in 9 von 10 Fällen nichts tun, außer ihm etwas zu erklären. Weil der Mensch muss es selber für sich tun und er tut sich ja auch selber krank machen. Nur weiß er es nicht. Und deshalb muss der Körper uns helfen, den Irrtum des Geistes zu entdecken. Und ich sage, das ist eine Redewendung von mir, dass ich sage, wenn dich dein Körper nicht überzeugen kann, dass du falsch bist, dann kann dich niemand überzeugen. Ja? Weil woran sollen wir die Objektivität oder die Subjektivität des Geistes messen, außer an einem objektiven Maß, das ist im Körper. Der Körper muss mir zeigen, auch dann, wenn ich nicht weiß, was ich falsch tue, dass dennoch etwas falsch ist und falsch läuft. Aber wir sind nicht gewohnt, wenn der Körper nicht richtig tickt, zu denken, aha, was habe ich falsch gedacht? Wir sind es einfach nicht trainiert, weil es lehrt uns ja niemand. Wenn wir jetzt eine Magen-Darm-Verstimmung haben, dann denken wir als erstes an was? Ich habe was Falsches gegessen. Aber das ist es auch, ja, wenn man Toxine aufnimmt. Aber in den meisten Fällen ist eine Magen-Darm-Geschichte eine Gedankengeschichte, eine Fehllenkung, ein Irrtum des Geistes. Ich sage deshalb Irrtum, weil das, was den Körper krank macht, ganz egal wie logisch es sein mag, ganz egal wie ethisch es klingen mag, es muss falsch sein. Ja? Deshalb brauchen wir das Maß des Körpers. Deshalb kann dich dein Körper nicht überzeugen. Dann weiß ich nicht, wer soll mich überzeugen, ob ich richtig bin oder nicht. In dem Sinne, wo meine Krankheit, wie gesagt, vom Geiste kommt. Jetzt kommen wir zum Stress. Was ist Stress? Ja, und wir würden sagen, Stress ist ein Gefühl, oder? Wie fühlt sich Stress an? Bitte? Sicherlich, aber wie fühlt man sich beim Geisteszustand Stress, wenn man so will? Gut oder schlecht? Ja, also man fühlt etwas nicht Gutes. So, wir können uns auch nur manchmal Rechenschaft geben, dass wir im Stress sind, durch ein ungutes Gefühl. Und deshalb ist Stress letztendlich, wenn wir es empfinden, etwas, was uns zeigt, wir empfinden es im Gefühl, dass irgendwo was falsch ist. Und wir wissen, es kann ja nur im Geiste falsch sein. Nun, Stress ist ein sehr allgemeines Wort. Es wird nicht wirklich richtig oder wirklich definiert, weil wir können es für alles verwenden. Ja, so kommen manche und sagen, es gibt guten Stress und es gibt schlechten Stress. So wie wenn es guten Alkohol gibt und schlechten Alkohol. So, das heißt, wir versuchen, den Begriff zu verwenden für alle Art mögliche Ereignisse. Ja, für alles, was irgendwie negativ ist, denken wir an Stress. Aber wir denken auch an viel Arbeit als Stress und so weiter. So, es wird ganz schwierig, dieses Wort zu definieren. Weil jeder kann es definieren, wie er will. So habe auch ich meine Definition gemacht. Und ich würde sagen, dass die Hauptsache des sogenannten Stresses, und ich halte Stress immer für negativ, ja, weil wenn etwas dem Körper schadet, obwohl Stress nicht so schädlich ist, ja, wie wir manchmal denken, kann nicht gut sein. Deshalb würde ich sagen, Beschäftigung ist wichtig. Aber manche denken, ich bin so gestresst, sagen sie, ich bin so beschäftigt. Ja, deshalb müssen wir gucken, was meint jemand, wenn er das Wort benutzt. Beschäftigung, etwas Physiologisches. Müssen wir beschäftigt sein oder nicht? Oh, ich denke, ja, es wäre doch schlimm, wenn wir nicht beschäftigt wären. Richtig. Ich bin jetzt in einem gewissen Alter und ich könnte mir nie vorstellen, aufhören zu arbeiten. Oder? Ja, also was soll ich denn tun, wenn ich nichts mehr zu tun habe? Ja, bitte? Ja, sein. Aber sein ist tun. Ja, das würde ich definieren als sein. Sein ist tun. Weil es gibt nichts auf dieser Welt, habe ich gestern Abend erklärt, was nicht da ist für einen Output. Ja, so, wir müssen was tun. Alles hat einen Output. Alles muss was tun. So. Deshalb, Stress würde ich definieren, hauptsächlich als ein Konflikt des Geistes mit der Zeit. Ja, das wäre so für mich die Hauptbeschreibung des Stresses. Aber wieso kommt der Geist überhaupt in einen Konflikt mit der Zeit? Wir haben ja gestern gesehen, nur der Geist kann Zeit bemessen. Auch der Körper, alles ist unter Zeit gestellt. Es gibt nichts, was nicht unter Zeit gestellt ist. Aber Zeitwahrnehmung und Kalkulation der Zeit kann ja nur ein Geist tun. Ja? So eine Pflanze guckt mit Sicherheit nicht auf die Uhr und sagt, wie viel Uhr ist es jetzt? Ja, sie kann es ja nicht beurteilen, sie kann auch sich nicht orientieren, obwohl sie von der Zeit geprägt ist und in der Zeit lebt und existiert. So, nehmen wir die Zeit. Hat die Zeit eine Richtung? Ja? Hat die Zeit eine Richtung? Und ich bin mir sicher, auch wenn nur manche meinen, es wäre nur eine Illusion, die Zeit hat eine Richtung. Ja, zumindest ich erlebe es so. Ich weiß nicht, wie ihr es erlebt. Die Zeit ist unidirektional. Das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber ich denke, in der Zeit können wir nicht uns bewegen. Außer immer nur im Jetzt sein. Okay? In der Zeit gibt es keine Sache für uns, dass wir sagen, ich kann, wenn das hier das Heute ist und das hier ist das Gestern, und wenn das ist das Morgen, so, ich kann immer nur an einem Punkt sein, und das ist jetzt. So, was glauben Sie, was bewirkt und vollzieht, was will der Geist tun, wenn er mit der Zeit im Konflikt ist? Was will er tun? Er will entweder hierhin, ja, oder dahin. Geht's oder geht's nicht? Nun, momentan nicht. Es geht wahrscheinlich nie. Warum sollte es auch gehen? Ja? Weil jeder Prozess in unserem Körper ist zeitlich abhängig. Ja? Bedarf einer gewissen Zeit, bis eine Zelle sich teilt, bedarf einer gewissen Zeit, bis was wächst. So, die Zeit ist nicht wegzudenken. Auch wenn man sie meint, manchmal sie existiert nicht oder sie sei abstrakt. Tatsache ist, dass unser Geist, so wie er gemacht ist, gerne ein Herr sei über die Zeit. Und er möchte gerne, wenn es geht, zurückgehen. Wo denkt ihr, kommen die meisten Krankheiten her? Dass der Geist zurück will oder nach vorne? Er will zurück. Er will zurück. Ja? So, indem er zurück will, strengt er sich an und würde gerne Ereignisse in der Vergangenheit beheben. Das sind das, was wir Gewissensbisse nennen. Schuldgefühle. Oder Besser gesagt, ihr seht, ich bin schon auch so infiziert, wenn wir Schuldgefühle denken, sagen, dann denken wir im Prinzip Schuldgedanken. Aber wir wissen, dass Schuldgefühle sich wie anhören, wie anfühlen. Gut oder schlecht? Sehr schlecht, sehr schlecht. Ja? Aber wir denken, wir haben gestern was verloren. Und so wollen wir in der Zeit zurück. Ein völlig unmögliches Unternehmen. Aber wir machen uns den Stress, wenn wir so wollen, und würden gerne und grübeln nach und wollen Ereignisse, die wir gesehen haben, wir haben sie falsch getan. Weil wisst ihr, in der Zeit will man nie zurück, wenn man was gewonnen hat gestern. Ja? Man will nur zurück, wenn man was verloren hat. Ja, das kennt ihr noch von den letzten, dass der Geist immer nur nach Gewinn und Verlust geht. So, aber warum will er nach morgen gehen, wo er weiß, es funktioniert nicht? Was macht den Menschen, wenn sie nach vorne gehen, den Stress? Ja, sie wollen nach Möglichkeit Gewissheit, sie wollen aber eine gewisse, was für eine Gewissheit wollen wir denn haben? Sicherheit, so finanzielle Sicherheit oder was auch immer. Wir brauchen Sicherheit und denken, und ich denke, hier ist wieder der Gedankenfehler, dass die Sicherheit im Morgen liegt. Oder? Warum nehmen wir nicht die Sicherheit von heute? Ja, wir denken, die Sicherheit liegt im Morgen. Wir wollen nach Möglichkeit heute sichern, was noch gar nicht da ist und zu sichern ist. Das ist ein Irrtum des Geistes. Wisst ihr, das sind hier, wenn wir hier sagen, hier sind die Schuldgefühle, Schuldgedanken. Verluste, dann haben wir hier die Vermeidung. Die wir nach Möglichkeit vornehmen wollen, egal von welchen Verlusten wir vermeiden wollen. Deshalb machen wir uns Sorgen. Machen wir? Ja, wer ist sorgenfrei? Nicht? Wir denken nur an morgen. Denken wir an morgen? Heute schon? Oh ja, ich denke, also Frauen auf jeden Fall. Ich denke, auch Männer denken an morgen, aber bei der Frau, sie ist etwas expressiver, denke ich manchmal. Männer schweigen ja viel. Bei ihr erkennt man das eher, dass sie an morgen denkt. Ja, ich habe zu Hause ein Mädchen, die heiratet am 16. Dezember. Und was denkt ihr, was die ganze Zeit sie denkt? Ja, nein, da ist sie sich sicher. Da ist sie sich sicher. Ja, der Junge ist entschlossen schon lange. Und da ist sie sich sicher. Aber ob alles klappt? Ja, und wie häufig wird das Kleid geguckt und die Einladungen und all diese Dinge. Und ich muss euch sagen, war ich noch gar nicht so bewegt, außer dass ich vor 2 Nächten, glaube ich, habe ich die Hochzeit irgendwas geträumt von der Hochzeit. Ich habe gedacht, es bewegt mich trotzdem. Ja, weil sie arbeitet ja bei mir in der Praxis als meine Helferin. Und so reden wir den ganzen Tag über die Hochzeit. Ja? So, und sie sagt, oh, ich bin so froh, wenn wir endlich in den Flitterwochen sind. So. Es ist schön. Also für mich ist es schön zu betrachten und ich sage mein Kind, ja, alles wird gut gehen. Aber es muss ja alles passen. Es ist ja nicht schlimm, dass man sich vorbereitet. Es ist nur das Problem bei der ganzen Sache, nicht, dass wir nicht achtsam sollten, etwas zu vermeiden, sondern warum denken wir, es könnte nicht klappen? Ja, warum sagen wir nicht, wir haben eine Checkliste und die Checkliste gehen wir der Ordnung nach durch und dann wird nichts vergessen. Wisst ihr, die Piloten, bevor sie fliegen, haben immer eine Checkliste. Die müssen sie stur durchgehen. Und wenn sie jedes Mal, wir müssen immer stur die Checkliste durchgehen, damit nie etwas vergessen wird. Und ich denke, das ist doch gut, wenn man eine hat. Ja, und dann kann man sich doch freuen und vorfreuen. Aber wir würden gern in den Morgen gehen, weil wir wollen morgen sicher sein, dass es uns noch genauso gut geht wie heute. Oder besser. Nicht? Oder besser. Und das, denke ich, ist die Sache mit den Sorgen. Ja. Und beide, denke ich, verursachen uns ungute Gefühle. Ja? Sie sind ein Kampf mit der Zeit. Und sie sind ein Kampf, der unnötig ist, weil ich kann weder nach vorne noch nach hinten. Ich kann nur jetzt, aber wenn ich jetzt in der Zeit bin, bin ich sicher. Ich brauche ja nur die Sicherheit für jetzt. Oder? Warum will ich sie für morgen? Nein, aber warum kann ich nicht warten, bis morgen kommt? Und guck, was ich morgen tue.
Wenn sie stürzen will, dann geht
zum Beispiel. Meine Beobachtung ist, dass der Verstand meistens rückwärts gewandt ist.
Sicherlich, das ist hauptsächlich. Aber wer nach rückwärts guckt, guckt auch nach vorne. Ja, so, es ist meistens beides. Wer mit der Vergangenheit nicht im Reinen ist, der hat auch Angst vor der Zukunft. Und es ist ein Wechselspiel. So, ich denke, das Erste, was wir lernen sollten, ist, und das ist das, was der Geist lernen soll, er kann nur im Jetzt sein. Das bedeutet nicht, dass ich nicht weiß, dass die Zeit kostbar ist. Warum sagen wir denn, Zeit ist Geld? Das ist doch ein gutes Geschäft, oder? Zeit und Geld. Warum denken wir an Zeit in Richtung Geld? Bitte? Nun, wir müssen arbeiten. Wovon ist die Zeit oder wovon ist es abhängig, die Zeit? Das heißt, dass wir doch mit der Zeit rechnen. Können wir mit der Zeit rechnen? Ist die Zeit ein berechenbares Element oder unberechenbares? Bitte? Sie ist, bitte? Ich höre un und be. Also können wir uns doch einigen, es ist berechenbar, die Zeit. Ja? Nun, das weiß ich nicht, aber die Zeit ist berechenbar. Ja? Und wir können die Zeit deshalb berechnen, weil die Dinge und die Prozesse, in der wir sind, in der Zeit ablaufen. Ja, so der Mensch wird, wenn wir jetzt den Menschen nehmen, der Mensch, fängt er irgendwo an in der Zeit? Ja, so, schau mal hier, ist Geburt, ja? Und dann hier ist Tod, okay? Müssen wir was beachten in dieser Zeit? Das heißt, müssen wir die Zeit berechnen können? Und das, denke ich, ist sehr wichtig, dass wir wissen, die Zeit ist ein berechenbarer Faktor. Wir müssten uns nie fürchten, in der Zeit, weil wir wissen, wie die Prozesse in der Zeit ablaufen. Ja? Es gibt also von Geburt bis ein Jahr. Wissen wir da viel, was passiert? Nein, ich meine nicht selber bewusst, aber ja, so eine Mutter weiß, was von Geburt bis ein Jahr passiert. Ja? In jedem Kind? Ja, fast in jedem Kind. Ja, wir haben ja deshalb Normen und Standards und sagen, das passiert so. So, das heißt, wir haben Perioden in unserem Leben, die sind festgelegt in der Zeit. Da können wir nichts ändern. Wisst ihr, unser Gehirn, wenn man hier, das ist jetzt vielleicht eins zu schnell, aber wenn man hier das Alter von 12 Jahren nimmt, dann wissen wir, hier ist die sozusagen das biologische Wachstum des Gehirns abgeschlossen. Ja? Wir wissen, dass das Wachstum des Körpers wann abgeschlossen ist. Ja, so bei Mädels ein bisschen früher, bei Jungs ein bisschen später, je nachdem. Aber zwischen, ja, sagen wir mal bis 20 Jahre ist man ausgewachsen. Und dann lebt man, ja, bis man stirbt. So, welche Zeit ist denn wichtig? Wir können sagen, jede Zeit ist wichtig. Okay? Zu jedem Zeitpunkt ist es wichtig, mit in diesem Prozess festzustehen. Aber wir können in der Zeit dennoch Fehler tun, indem wir uns nicht an die Ordnung halten, der Entwicklung, die in der Zeit abläuft. Ja? Zum Beispiel ist diese Zeit hier in der Kindheit, ich nenne es Säzeit. Säzeit, ja? Und das kann man hier ab 20 fängt schon die Erntezeit an, so, ja? Hier wird gearbeitet und so weiter. So ist eine Zeit, wo man sät. Und ist die Zeit wichtig? Oh, unheimlich wichtig. Ein Bauer würde nicht diese Zeit verpassen. Ja? Weil wisst ihr, wenn man diese Zeit verpasst, was passiert mit dem Rest des Lebens? Eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Deshalb ist es ganz wichtig, dass der Geist sich an den Dingen, die er kalkulieren kann, auch richtig kalkuliert. Ich habe manche Krankheiten, die so in der Jugendzeit beginnen. Und ich frage mich, woher kommen sie? Wenn ich Depressionen habe, wo muss ich die Ursache suchen? Und da muss ich nicht einmal ein Psychologe oder Psychiater sein, um sie in den ersten 7 Jahren des Kindes zu finden. Aber wisst ihr, das Problem mit der Säzeit ist, dass die Erntezeit nicht sofort da ist. Und so denkt man manchmal in der Säzeit, es ist ja egal, was ich tue. Es wird schon gut, weil ich sehe ja nichts Sofortiges, dass es eine Wirkung hat. Und wenn ich etwas gelernt habe in meiner Praxis anhand der Krankheit des Menschen, ist es, die Zeiten in Bezug auf unser Leben zu beachten. Weil es ist möglich. Man spart sich enorm viel Stress. Ja, stellt euch vor, hier finden wir im Alter eines Kindes ein Umfeld, was die Säzeit ungünstig macht. Das heißt, Mutter ist gestresst, ein Haus wird gebaut, ich weiß nicht was, vielleicht stirbt noch jemand. Irgendwelche Dinge. Okay? Und man kommt nicht dazu, die Zeit so zu sehen beim Kind, wie man sollte. Ihr wisst ja schon, bei 12, 13 sieht man schon ein bisschen Ergebnisse. Man sieht es vielleicht davor schon, aber so ab der Zeit der Pubertät erkennt man schon, wie viel man gut gesät hat und wie einig man ist mit seinem Kind. Aber jetzt, wenn hier die Situationen negativ sind, die wählt man sich ja nicht aus, aber man vernachlässigt oder man ist nicht so aufmerksam, dass man trotz der Umstände guckt, dass hier das Ganze gut verläuft im Kindesalter, dann hat man hier ständig Schwierigkeiten. Ich finde, das ist eines der am wichtigsten Dinge, besonders für junge Mütter oder für junge Frauen, die noch keine Kinder haben, dass sie verstehen, wie wichtig es ist, die Sehzeit im Alter des Kindes. Tun Sie die ersten Jahre gut, ernten Sie die anderen Jahre und müssen nicht viel reparieren. Aber tun Sie die ersten Jahre vernachlässigen, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, irgendeine Problematik, dann müssen Sie hier ständig reparieren. Dann habe ich Eltern, die sind 60 Jahre alt, der Sohn ist 40 und der Sohn ist immer noch zu Hause und er kommt im Leben nicht zurecht. Und die Mutter hat immer noch Sorgen. Dabei sollte doch ihre Tätigkeit als Mutter schon längst abgeschlossen sein und sie sollte schon längst in Rente sein, als Mutter. Aber so trägt man das Ganze mit sich rum und weiß nicht, wieso. Deshalb denke ich, die Zeit ist deshalb so wichtig, weil wir müssen sie im Zeitablauf der Natur sehen. Und wir haben ja gestern Abend von unserem Doktor gesprochen, dem König von Israel, dem Salomo, der hat eine Doktorarbeit geschrieben und hat auch über Zeit was geschrieben. Steht in den Prediger, Kapitel 3. Und er sagt, alles hat seine Zeit und seine Stunde auf Erden. Sehen hat seine Zeit, Ernten hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, und all diese ganzen Dinge. So, sie sind dort alle aufgezählt. Und er hat das ja aus der Beobachtung genommen. Und auch wir wissen das, dass alles seine Zeit hat. Deshalb müssen wir verstehen, Sehzeit ist sehr entscheidend. Auch weiterhin müssen wir aufpassen. Aber hat man ein gutes Grundgerüst gebaut, dann kann man sicher sein, das Ganze läuft gut. Die Mütter würden sich so viel Ärger sparen, würden sie diese ersten 12 Jahre opfern zum Wohle des Kindes. Würden sie hier alles dran setzen, das Kind im Zentrum zu tun und alles zu machen, damit während der Entwicklung, weil der Geist entwickelt sich hier und der Körper entwickelt sich hier, alles dran zu setzen, dass die besten Umstände da sind, die beste Futtermittel, sowohl für Geist als auch für Körper, dann muss man hier nachher nicht mehr viel tun. Weil die Dinge sind geprägt, das Kind ist gewachsen und die Sachen haben sich entwickelt. So, mich hat die Zeit in diese Richtung das Fürchten gelernt. Es gibt eine Folge in der Zeit, die heute nicht immer absehbar ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns informieren, was muss man tun, zu welcher Zeit im Lebensablauf. Ich denke, es würde uns enorm viel Stress und Ärger und Krankheit ersparen. Enorm viel. Würden wir immer mit der Zeit im Einklang gehen, gemessen auch an unserem Leben, würde unser Dasein ein fröhliches, freudiges und fast gesundes oder immer gesundes sein. So, das ist das, was ich an uns allen ans Herz legen möchte, dass wir in der Zeit abhängig sind wegen diesen Dingen. Aber wie weiß man denn, wie soll man sich denn die Zeit einteilen, dass man nicht gehetzt ist? Wie viele Mütter sind gehetzt? Wie viele Mütter? Also ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, habe ich ein oder zwei Mütter getroffen, die nicht gehetzt sind oder überfordert? Und ich frage mich manchmal, wie haben es früher die Mütter geschafft? Sie haben vielleicht 12, 13, ich habe eine Familie in der Praxis, Die haben 13 Kinder. Ja? Und 12 Mädels. Was für ein Reichtum. Was für ein Reichtum. 12 Mädchen. 12 Mädchen. Und die Mutter ist jung, die ist, ich glaube, an die 50. So, die Sache ging schnell. Ja? Und wie schaffen die das? Wenn ich eine Mutter sehe mit einem Kind oder maximal zwei, ich weiß nicht mehr. Wie soll ich zurechtkommen? Warum sind Mütter gestresst in der Zeit? Wo doch die Zeit nicht wegläuft, außer das Wachstum. Die Zeit ist ja stabil, aber das Wachstum. So, wir könnten doch die Zeit kalkulieren, könnten wir es nicht? Weil es ist ja berechenbar. Wir können uns die Zeit einteilen. Und wenn alles seine Zeit hat und ich genau in dem Punkt bin, wo die Zeit ist zu tun, dann habe ich doch Frieden. Ich muss euch sagen, gestehen, ich bin ja seit 9 Jahren in meiner Praxis fast, aber ich habe keinen Stress, fast null. Weil ich versuche immer in der Zeit zu sein. Ich habe auch jetzt hier keinen Stress, weil ich weiß, es ist genau die Zeit dafür da, dass ich hier rede. Mein Kopf ist nicht anderswo zu denken, naja, ich verpasse jetzt etwas, weil ich müsste ja dort oder dort sein. Weil die Zeit ist hier zur Seite gelegt für diese Sache. Ich denke auch nicht an zu Hause. Und ich bin fast jedes Wochenende, manchmal auch ganze Wochen weg, und ich bin an Ort und Stelle und versuche, meinen Geist an Ort und Stelle zu halten. Weil der Geist kann ja wandern, nicht? Im Geiste können wir ja in Brasilien sein oder wo weiß wo, nicht? Wo die Dinge sind. Aber ich möchte ihn immer hier halten, ja, weil sonst kann ich mich ja nicht auf das, was ich tun soll, konzentrieren. Bin ich ja ständig abgelenkt. Was macht die Tochter dort? Was macht der Junge in Amerika? Was macht der in Norwegen, wo die auch immer die Kinder sind? Ja, so. Nein, ist völlig sinnlos. Ja, ich bin hier und es geht um jetzt. Glaubt ihr, das kann man lernen? Ja. Man kann es lernen, man braucht natürlich ein bisschen Hilfe, aber man kann es lernen, dass man sich so erzieht, dass man nicht ein Spielball der Zeit ist. Ja, wir können auch die Umstände nicht immer davon trennen. Ja, wir können das nicht so hundertprozentig, trennen voneinander, Zeit und Umstände und so weiter und Beziehungen. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. So, Mütter und wer auch immer, warum machen wir uns den Alltag zum Kampf und zum Stress? Warum kalkulieren wir die Zeit nicht ein? Schaut, wenn ich ins Bett gehe abends, habe ich keinen Gedanken, dass ich heute das, was ich vorhatte, nicht geschafft habe. Oh, wie viele Frauen können das? Ja, also ich sehe meine Frau, sie kommt nicht ins Bett, ich gehe ins Bett, aber sie hat noch zu tun. Ja, warum? Und morgens, wenn sie aufsteht, ja, ich gehe raus in den Wald und habe meine Zeit mit Gott und komme zurück und sie ist am Tun. Aber ich habe mir vorgenommen, einige Reformen im Haus zu machen, um meiner Frau zu helfen. Wir haben schon lange eine Ordnung und wir werden jetzt kommen zu dem Punkt des Tages, weil ihr wisst, wir haben nur das heute und ich denke, wir sollten das heute immer in einer Ordnung durchnehmen. Nicht in Unordnung, nicht springen. Oh, jetzt habe ich das. Wisst ihr, Spontaneität in der Zeit ist tödlich. Spontaneität. Ah, ich habe das, jenes. So, wir brauchen eine Ordnung. Darin geht es gut. Ich muss meinen Geist an eine Ordnung festmachen, damit ich von einem Schritt zum anderen gehe, ohne dass ich hüpfe und springe und versuche, Spagat zu machen, Zeit zu sparen, Zeit zu vertun, was auch immer es für Begriffe gibt. Deshalb ist es wichtig, einen Tages-Routine-Zeitplan zu haben. Ich denke, eines der Dinge, weshalb mein Leben recht stressfrei, nicht arbeitsfrei. Ja, ich arbeite sehr viel, ich habe keine Wochenenden, ich mache seit 6 Jahren keinen Urlaub und dennoch brauche ich es nicht. Weil das, was ich tue, tue ich mit vollem Herzen, ich mag, was ich tue und es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Weil ich habe einen guten Manager meiner Zeit. So, wenn wir diesen festen Tagesablauf haben, weil wir können den Tag kalkulieren, dann könnten wir uns doch so viel nur vornehmen, wie viel möglich ist und nicht, wie viel nicht möglich ist. Ja, das heißt, können wir einen Tagesplan machen, wo ich die Dinge so tue, dass ich am Abend alle Häkchen nach Möglichkeit gemacht habe. Ja, das heißt, dass ich das, was ich vorhatte oder was in der Zeit geplant war, auch realisiert wurde. Deshalb habe ich eine Routine, die ich auch gerne meiner Frau geben würde. Aber wisst ihr, meine Frau hat ihren eigenen Geist. Und jeder hat seinen eigenen Geist. Das ist ja gut so. Aber man sieht manchmal, wie der andere neben einem sich quält. Und man wird dadurch manchmal auch gequält, denkt man. Und so will man helfen. Weil habt ihr es lieb, wenn jemand neben euch ständig gestresst ist? Ja. Also ich selber nicht. Ich muss euch sagen, ich komme vom Land, also bin in der Provinz aufgewachsen, in Rumänien, und hatte, ich sage jetzt mal so, den entsprechenden Umständen ein gemütliches Umfeld. Auf dem Land ist es ja gemütlich. Ja, meine Frau ist aufgewachsen in Bukarest, in der Hauptstadt. Und dort geht alles bumm, bumm, ja, schnell. Alles muss. Ja, so Großstädte haben einen eigenen Puls. So, wenn man den einmal rein drin ist, dann ist man drin. Ja, und jetzt treffen sich so 2 Leute. Der eine ist gemütlich und der andere ist, ja, oh, es gibt einen Haufen Stress. Nicht nur mit der Zeit, aber ich frage mich immer, wieso ist es nicht möglich, dass wir unseren Geist dazu bringen, dass er sich an die Regel hält, an eine Routine, die man lernt. Ich bin ja vor 9,5 Jahren wieder gläubig geworden und seitdem erlebe ich dieses, ja, ich kann nicht mal Phänomen sagen, aber ich habe einen Lehrer, der mich lehrt, wie ich meine Zeit einteilen soll. Und das, was ich einmal gelernt habe, versuche ich nicht zu verlernen. Wisst ihr, Routine sollte man immer festhalten. Ja, deshalb stehe ich morgens auf und ich lasse mich wecken. Nicht vom Wecker, ja, sondern von ihm. Und er ist sehr sanft. Weckt mich, ich bin nicht immer bereit aufzustehen, aber irgendwann mal stehe ich doch auf, weil die Pflicht des Tages ruft mich und ich weiß, wenn ich in den Tag gehe, ohne dass ich zuerst meinen Geist getankt habe und zu Gott gegangen bin, werde ich da nicht sehr gut durchkommen und werde gestresst sein. Also gehe ich ein, versuche 2 Stunden, wenn es geht, in die Natur. Jeden Morgen spazieren in der Natur. Und mache gleichzeitig meine Bewegung. Gehe sehr schnell, ich laufe nicht, rede laut, singe und analysiere meinen letzten Tag und gucke, ob ich in der Zeit und in anderen Dingen richtig war. Lasse mir einen Spiegel vorhalten und dann komme ich nach Hause und wir haben so eingeführt, dass wir um 7 Uhr uns als Familie, wir haben immer Bewohner in unserem Haus, uns zur Andacht treffen. Ja, ist nicht verpflichtet, jeder der will. Und meine Frau hatte die Gewohnheit am Morgen immer zu kochen, dass das Essen frisch ist, weil sie gibt mir es dann mit in die Praxis. Meine Praxis ist 60 Kilometer von zu Hause entfernt und so ist sie ja sehr besorgt, dass ich immer was zu essen habe. Nicht? Das ist gut so, ich bin zufrieden, werde gut gefüttert. Aber es ist etwas, was dann am Morgen schon hektisch verläuft. Ja, hektisch verläuft. Und ich würde so gern, dass man morgens, wenn man morgens schon hektisch anfängt, wie soll der Tag enden? Ja, sodass man das schon von vornherein richtig macht. So habe ich neulich mit meiner Frau gesprochen und mir meinen Willen ausgedrückt. Ich hätte gern, dass wir am Morgen nie mehr kocht, sondern dass wir am Morgen die Zeit für den Spaziergang im Wald, die Zeit für Gott zur Seite tun, sodass wir bis um 7 uns gemütlich bewegen. Wir könnten ja davor am letzten Tag in der Zeit unseren Plan machen, wo das Essen fertig ist. Sie könnte es auch schon gerichtet haben. So, oder sie sagt mir, hier, nimm dir, richte dir es. Ja, bin auch dafür bereit, dass ich ihr das, sie das da entlaste. Aber wisst ihr, Frauen wollen immer noch alles tun. Und das ist es manchmal schwierig, ihr etwas abzunehmen, weil sie sieht das als Liebesbeweis und möchte das gerne. Und ich lasse sie. Ist ja gut. So. Dann fängt man den Tag zusammen mit Frühstück, nicht? Ist es nicht schön am Morgen, schön zu frühstücken? Ich esse morgens immer am meisten und am besten. Und auch da habe ich gelernt, was zu essen ist, und ich verlerne das nicht mehr, weil ich denke, was ich einmal gelernt habe, richtig ist, das halte ich fest. Das hat sich jetzt in 9 Jahren bewährt, deshalb will ich das auch nicht verändern. Ich probiere nicht mal das, nicht mal das, sondern morgens sind Früchte und Samen, wer will, manchmal Müsli und ein Brot. So, das ist, füttert gut, Nüsse natürlich, so, das hat man gelernt. Und dann geht man in den Tag. Es ist wichtig, dass man am Tag die Zeit für die Arbeit sich irgendwie zur Seite legt. Dass man weiß, ah, das ist Arbeitszeit. Ja? Und so kommt man dann von der Arbeit und weiß, jetzt ist Schlafgehzeit. Und dann, oder man redet noch ein bisschen, lässt den Abend ausklingen und geht früh, wenn möglich, ins Bett, damit man früh wieder aufstehen kann. So, der Tagesablauf sollte routinemäßig ablaufen. Weil schaut, in der Natur läuft alles routinemäßig ab. Die Sonne kommt nach der Fastenzeit. Ja, die Dinge laufen nicht nach Zufall, sondern geregelt ab. Deshalb sollte unsere Zeitplanung eine geübte sein und eine Routine. Das heißt nicht, dass es manchmal Ausnahmen gibt, aber die Ausnahmen sollten die Regel sein. Leute, ich habe auch diese Erfahrung gemacht. Dadurch, dass ich jetzt in den letzten Jahren sehr viel reise und von meiner Praxis dann zum Flughafen fahre. Und ich bin nicht immer der Pünktlichste gewesen. Wisst ihr, wenn man aus einem Land wie Rumänien kommt, auch wenn ich Deutscher bin, ich war nicht Pünktlichkeit gewöhnt und Ich muss auch hier sagen, Gott muss noch ein bisschen Geduld haben und arbeiten an mir, bis ich wirklich pünktlich werde. Aber er lehrt mich Pünktlichkeit. Es ist erstaunlich, wie pünktlich er ist. Ich war letztes Wochenende in Wahnmüritz und ich habe ihn gebeten am Abend, es war dann später Abend geworden, am Sonntagabend, und ich musste noch mit meinem Jungen in Amerika telefonieren, weil. Und so ging ich glaube, es war 11.30 Uhr oder Mitternacht ins Bett. Und ich wusste am nächsten Morgen, mein Flug ging um 8.45 Uhr von Berlin. Und ich hatte ausgemacht, um 6 Uhr sollten wir wegfahren, so dass es uns reicht. Aber ich habe am Abend noch gedacht, soll ich den Wecker tun, soll ich ihn nicht tun? Aber ich habe gedacht, ich vertraue auf Gott, er wird mich schon wecken. Und dann dachte ich, es muss ja auch der Fahrer, der mich abholt, der wird ja kommen um 6, nicht so? Hatte ich ein doppeltes Backup, nicht? So habe ich mich ruhig ins Bett gelegt und bin eingeschlafen und wache am Morgen 6.20 Uhr auf. Gleichzeitig mit meiner Frau und sage, weil sie war im Auto unterwegs und ich musste ja zur Praxis, so musste ich fahren mit dem Flugzeug. Und 6.20 Uhr hat niemand geklingelt an der Tür. So, ich wache auf, ich gehe zur Tür und gerade dann kommt auch mein Fahrer ab, mich abzuholen. Er war auch 20 Minuten zu spät. Ja? So, aber ich habe etwas gelernt. Das ist die Erfahrung. Wenn ich etwas Gott übergebe und er mich zu spät weckt, dann ist es genug Zeit, zum Flugzeug zu kommen. Man hat mit 20 Minuten mehr Schlafzeit gegönnt. Und so sind wir dann gefahren. Gemütlich, natürlich, wenn man nach Berlin reinkommt um diese Uhrzeit am Morgen, ist es immer so nicht ganz zügig zum Vorwärtskommen, aber ich hatte ja kein Gepäck zum Einchecken, nur meine Tasche. Und ich hatte so kalkuliert, ich werde so wahrscheinlich 7:45 dort sein, so habe ich noch eine halbe Stunde Zeit, bis ich kann noch aufs Klo gehen und dann kann man ins Flugzeug steigen. Und ich hatte keinen Stress, obwohl wir standen im Stau zeitweise. Ja, aber es war wirklich diesmal ruhig, weil ich wusste, es war nicht mein Problem. Ich habe mich nicht zu spät geweckt. Ich hatte nicht die Sache. Und ich muss euch eins sagen, Gott ist nie zu früh und nie zu spät. Und er kalkuliert so pünktlich die Sachen, ich kann mich inzwischen darauf verlassen. Wenn ein Patient kommt, bevor ich zum Flughafen muss, dann weiß ich, ich kann den jetzt noch behandeln und komme immer noch pünktlich. Er ist einfach so. So, man kann das mit der Zeit, sich die Zeit ihm so anvertrauen, dass man pünktlich ist. Aber wisst ihr, manche sind zu pünktlich, sind schon eine Stunde da vorher oder zwei und hoffen, sie verpassen es nicht. Und die anderen kommen im letzten Schub, ja, voller Stress und kenne ich auch. Habe viel damit zu tun gehabt mit diesem Flug. Zum Flughafen fahren. Ja, genau, besonders, wenn ich nicht alleine fliege. Und ja, so wir sind es nicht gewohnt gewesen, pünktlich zu sein. Und wenn ich meiner Frau sagte, um 4 soll sie in der Praxis sein, dann fuhr sie um 4 erst von zu Hause los, 60 Kilometer entfernt. Ja, so stellt euch vor, was in mir vorging. Und ich wurde immer krank, weil ich mich ärgerte über sie. Ja, wir schafften es dann. Gott hat zweimal, wenn nicht dreimal schon, Wunder gemacht am Flughafen, dass wir das Flugzeug noch gekriegt haben, weil er wusste, ich musste dort sein. Aber ich habe gesagt, ich kann das doch nicht ständig provozieren. Ich muss eine Lösung finden. Ja, und so habe ich gesagt, wir haben ja eh zwei Autos, meine liebe Frau. Du kommst nicht, dann fahre ich. Und seitdem kommt sie pünktlich. Seht, es geht. Und so können wir lernen. Aber ich hab viel Stress gehabt. Inzwischen kalkuliere ich die Zeit und sage, okay, wann muss ich damit wegfahren, damit ich pünktlich bin? Wisst ihr, ich habe schon morgen, also am Sonntag, am Montag früh kalkuliert, wann wir ungefähr wegfahren müssen, damit ich pünktlich bin. Und ich mache das immer aus, so ungefähr. Und dann lasse ich ihn den Rest tun. Und dann komme ich nie zu früh und nie zu spät. Und es ist eine wunderbare Geschichte so. Man kann sich so viel erspart. Ich habe im Stau wird man ja nervös, oder? Besonders, wenn man einen Termin hat. Und da stand ich im Stau und dachte, was können wir im Stau tun? Oh, wir stehen in der Zeit fest und eingeklemmt zwischen Autos. So, man könnte sich doch freuen, ja? Oder ärgern. So, was ist besser? Ja, wie kannst du dich freuen, wenn du weißt, du bist nicht in der Zeit? Ja, uns ist einmal passiert, wir fuhren zum Flughafen und wir sollten nach Amerika fliegen. Und es war, der Motor des Autos ging kaputt. Auf der Autobahn. Ja, so. Was mache ich jetzt? Ja, so. Kam ein Taxi, sind wir mit dem Taxi zum Flughafen gefahren und die Tochter hat das Auto dann abgeholt oder ließ es dann, die Tochter blieb beim Auto und hat es dann, weil sie sollte uns fahren. Aber da geht man durch gewisse Gefühle. Aber wenn man weiß, es ist jemand, der die Zeit einkalkuliert hat und managt, und wenn man weiß, man ist nicht in seinem eigenen Auftrag unterwegs, dann kann man doch gemütlich sein, mitten in dieser Sache. Aber das erkostet ein bisschen, dass der Geist sich an den hält, der die Zeit in den Händen hält. Ja? Ich denke, dass wir am allerbesten fahren, wenn wir einen Berater haben, was wir in der Zeit tun sollen. Ich denke, Gott ist dieser Berater. Er berät uns gern. Ja, er hat ja die Zeit gemacht. Nicht für sich, sondern für uns. Damit wir uns in der Zeit orientieren können. Und nicht unzeitig sind. So, wir brauchen also zu wissen, wir sind abhängig von der Zeit. Die Zeit ist kalkulierbar. Und wir haben nur das heute und das jetzt. Deshalb muss in der Zeit die Vergangenheit immer sauber sein, im Geist, und die Zukunft immer sicher. Dann ist doch alles geregelt, oder nicht? Wenn die Zukunft sicher ist und die Vergangenheit sauber und clear, dann leben wir doch heute an Ort und Stelle richtig und gut. Und ich denke, wir können beides haben. Wir können weise werden, nicht mehr das versuchen zu kontrollieren, was nicht zu kontrollieren geht, nämlich weder die Vergangenheit können wir wegdrücken, noch die Zukunft heute bestimmen. So, warum sollen wir das überhaupt versuchen? Schaut, ich bin mit meiner Praxis schon eine ganze Weile in den roten Zahlen. Und ich weiß auch nicht, wann es sich vielleicht irgendwann mal bessert. Das sieht nicht so aus. Aber ich weiß, dass meine Praxis sicher ist. Ich gehe in die Arbeit. Ich muss mich nicht kümmern, wie viele Patienten ich habe. Weil jemand kümmert sich drum. Und wenn ich müde bin, gibt er mir eine Stunde frei, dass ich mich hinlege. So, es ist entspannt. Ich hatte ja hier jemanden in meiner Praxis zum Praktikum. Ich weiß nicht, war das stressig? Ich halte meine Arbeit nicht für stressig. Ich bin in der Zeit nicht gepresst. Ich arbeite zwar den ganzen Tag, manchmal komme ich nicht zum Essen. Aber es ist alles irgendwo dort und gemütlich. Aber würde ich jetzt denken, oh, ich habe heute nicht genug verdient. Das habe ich am Anfang gemacht. Jeden Tag geguckt, wie viele Patienten ich habe. Oh. Und ja, wisst ihr, ich informiere mich hin und wieder noch, wie viele Patienten wir haben. Ja, ich bin noch nicht ganz drüber hinweg. Aber es bewegt mich nicht mehr, weil ich weiß, in der Zeit, wenn ich mit Gott gehe, sind alle Dinge geregelt und in Ordnung. Wenn ich in Ordnung bin. Das heißt, wenn ich ruhig bin, kann nichts passieren. Weil schaut, der Geist ist nur anfällig für Psychoterror. Ja? Und wenn jemand kommt und dir sagt, du hast Zeit verpasst oder du musst jetzt, dann ist das Psychoterror. Stress ist in der Zeit Der hat einen Terror des Geistes. Und der Geist muss ja darauf hören. Aber weiß er, hat das alles kalkuliert, weiß er, die Sache ist sicher, dann kann er doch ein Leben führen, das sehr der Zeit entsprechend und den Umständen entsprechend sein kann. So, wo fangen wir an mit unserer geistigen, ich sage jetzt mal, Richtigstellung der Sicht? Ja, wir sind in der Zeit. Ja, wir sind abhängig. Wir können uns nicht wann immer erlauben zu essen, weil es gibt eine Essenszeit und eine Schlafenszeit und eine Arbeitszeit. Wir sollten das alles betrachten. Aber wir sollten wissen, dass es nicht notwendig ist, zurückzugehen in die Zeit, weil durch Gott haben wir die Vergangenheit sauber. Wir können jeden Tag, deshalb gehe ich jeden Tag zum Kreuz, dass ich immer eine saubere Vergangenheit habe. Ich fange jeden Morgen an, wie wenn ich neu geboren wäre. Damit habe ich eine große Problematik des Gestens vorbei. Weil wenn ich noch den heutigen Morgen anfange, um in den Tag zu gehen mit einer Last von gestern, dann hängt das Ganze nach. Deshalb jeden Morgen legen wir die Vergangenheit ad acta. Sie wird am Kreuz ins Gute umgewandelt. Sie ist weg. Ich bekomme anstelle ein sauberes Leben, bin ein freier Mensch. Aber jetzt muss ich durch den Tag gehen. Und wenn ich durch den Tag gehe, in dem Sinne, dass ich ihn lasse zu managen, und nicht unzufrieden bin, wenn mal die Dinge nicht so laufen. Wisst ihr, am Anfang, als ich in der Praxis war und ich wollte viele, viele Patienten haben, um viel, viel Geld zu verdienen. Und Gott war mein Manager und er machte so, dass er mir weniger Patienten schickte und sagte, ja, du brauchst jetzt ein bisschen Zeit zum Lesen, lies ein bisschen was oder ruh dich aus. Da war das sehr unangenehm für mich am Anfang, aber heute wünsche ich mir manchmal zurück, dass diese Zeit da ist. Aber so, lasst uns nicht kämpfen mit den Umständen in der Zeit. Wenn manchmal das Programm nicht so läuft, wie wir es wollen, dann lasst es doch uns danach orientieren, weil wir sollten nicht unterwegs sein um unsertwillen. Eine Mutter sollte nicht leben um ihretwillen, sondern um ihretwillen. Ein Ehemann sollte nicht leben um seinetwillen, sondern um seiner Frau und seiner Kinder willen. Und der Arzt sollte nicht leben um wessen Willen. Um seinetwillen, sondern um des Patienten willen. Aber wisst ihr, wie schwer das ist? Dass man sagt, ich brauche den Patienten nicht, nur der Patient braucht mich. Ja, weil wir denken, wir leben ja in einer Geschäftsbeziehung. Ja, so, du gibst mir was, ich gebe dir was. Ja, das ist so, die Versicherungen machen das. Aber ich muss wissen als Arzt, ich muss um des Patienten willen da sein, nicht um meinetwillen. Aber das kann ich nur, wenn mein Geist, ich sage jetzt, Gott unterordnet ist, dass er sagt, okay, das Leben ist da, um zu dienen, nicht um zu bedient zu werden. Ich möchte noch mal eine Geschichte am Ende erzählen, die mir in den Sinn kommt. Ich war in diesem Jahr in Myanmar in einer, als Arzt, wir waren einige 10 Leute unterwegs. Und wir haben dort eine Schule betreut, die Zahnärzte haben die Zähne repariert und ich habe Schulungen gemacht mit den Schülern und auch ein paar Patienten gesehen. Und ich habe meine Gewohnheit immer am Morgen, dass ich früh aufstehe, dass mich Gott weckt und ich rausgehe. Und eines Morgens, so wie ich schon erzählt habe, wache ich auf 10 Minuten vor der gemeinsamen Andacht, die wir hatten, haben sollten, dort mit den Kollegen. Und ich war so verstört. Ich sagte, das kann doch nicht sein. Ich kann doch jetzt nicht mit den Leuten mich treffen. Ich rede Dummheiten. Wisst ihr, wenn man nicht zu Gott geht, bevor ist man nicht wirklich unter Kontrolle seiner selbst, dann wird man stark gereizt und so weiter. So. Aber ich habe, der Gedanke kam, alles ist in Ordnung, alles ist gut, so sei ruhig. Und so verging dann wir hatten unsere Andacht, gingen frühstücken und fuhren dann hinaus zur Schule vom Hotel. Und wir sollten um 9 Uhr dort beginnen. Oder ja, um 7:30 Uhr oder weiß ich nicht mehr, wie viel Uhr es war. Auf jeden Fall, wir sollten dort beginnen früh. Und wir kommen zur Schule an und man sagt uns, ja, wegen irgendwelchen Sachen, die Schule beginnt erst in einer und ein Viertelstunde später. Und dann klingelt es hier oben. Okay? Jemand hat es sehr gut gemeint mit mir. Ja? Und ich habe das erfahren, dass Gott es mit mir immer gut meint. Ich habe mit ihm keine Konflikte in dem Sinne, dass er es nie mit mir gut meint. So habe ich gesagt, wunderbar. Ich wusste das nicht mit der Schule, wir wussten es nicht, aber er wusste es. Und so habe ich einen schönen Spaziergang gemacht dort auf der Schule, mitten unter den Palmen und was auch immer es dort gibt für Vegetation. Es war ziemlich feucht. Es regnete auch manchmal, aber an dieser Zeit nicht. Und ich war so dankbar für den Schlaf und ich hatte Zeit, mich vorzubereiten für den Tag. So, lasst uns diese Erfahrung machen. Jeder, der will, wir sind frei, uns zu stressen. Gott wird uns nicht zwingen, uns seinem Management anzuvertrauen. Aber wenn wir uns seinem Management anvertrauen, ich sage euch, keiner wird enttäuscht sein. Weil sein Zeitplan ist sehr gut. Und er ist immer zu meinen Gunsten. Und zu den Gunsten meiner Mitmenschen. So, ein Christ, sage ich, man kann das Christsein eines Menschen abmessen an seinem Stresslevel. Das ist ein hartes Wort, ich weiß, richtet mich nicht dafür. Aber ein Christ und Stress gehört nicht zusammen. Sondern je mehr er seinen Geist lenken lässt und sich orientiert an dem, der das Beste für ihn und für seine Mitmenschen will, umso besser geht es ihm und seiner Umwelt. Aber dafür müssen wir uns an ihn richten, müssen sagen, okay, hilf mir, dass ich mir einen Zeitplan mache. Wie soll ich mich orientieren? Lehre mich. Wisst ihr, Gott kann nicht anstelle meines Geistes handeln. Er wird ihn nie besessen. Er wird ihn immer nur lehren wollen und ihm die Kraft schenken. Aber wir sind selbstständig, wir sind selbstverwaltend. Ja, wir sind abhängig, aber selbstverwaltend. So, gib keine Gewalt. Gib keine Gewalt. Bei Gott gibt es nie Gewalt. Dass er uns etwas auferzwingt, was wir tun sollen, was wir nicht wollen. Ja, er möchte uns immer gewinnen in der Überzeugung. Dass wir sagen, okay, das ist der bessere Weg. Weil wir sind so gemacht, dass wir immer den besseren Weg wollen. Oder? Wir wollen nicht den schlechteren Weg gehen. Wir wollen den besseren Weg gehen. Und so sind wir gemacht. Nur unser Geist ist nicht so gut orientiert, wenn er sich nach sich selbst nicht oder nach anderen Dingen und deshalb oder nach Umständen, wie viel Arbeit muss ich heute jetzt machen und das und jenes. Das sollte ich nicht tun. Ich sollte kalkuliert sein und sollte Gott meinen Manager haben. Ja, wir müssen was tun, wir müssen arbeiten, aber es sollte ohne Stress sein. Deshalb ist das Leben eines Christen ein friedliches. Es ist ein Leben, das arbeitet und hart arbeitet. Und ich muss sagen, Gott ist gut. Er ist sehr effektiv, aber er stresst nicht. So, deshalb hat der Salomo, der ihn auch gut kannte, gesagt, alles hat seine Zeit. Und ich wünsche uns, dass wir alle in der Zeit immer pünktlich sind. Weder zu früh noch zu spät. Und dass wir ja keine Zeit verpassen, die eine Säzeit ist, dass wir die Erntezeit auch haben, um reichlich zu ernten. Ich danke fürs Zuhören.